Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Die Nazis im Norden. Rassenpolitik und militärische Interessen in Skandinavien. Der SS-Obersturmführer Adolf Eichmann sagte einmal: Dänemark hat uns mehr Schwierigkeiten bereitet als jedes andere Land. Und Josef Goebbels sagte: Schweden hat mehr für die deutsche Kriegsführung getan, als man gewöhnlich annimmt. Sie betonen ihre Neutralität, aber auf eine Weise, die zu unserem Vorteil ist. Die Präsenz der Nationalsozialisten in Skandinavien während des Zweiten Weltkriegs war tatsächlich ein komplexes und kontroverses Kapitel in der Geschichte dieser Region. In den 1930er und 40er Jahren erlebten die skandinavischen Länder, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland, den aufkommenden Einfluss des Nationalsozialismus. Während Schweden eine politisch neutrale Haltung einnahm, wurden Norwegen und Dänemark während des Krieges von deutschen Truppen besetzt. Finnland hingegen stand in einem eigenständigen Konflikt mit der Sowjetunion. Die Zusammenarbeit einiger politischer Gruppen und Individuen mit den Nazis sowie die Etablierung von Kollaborationsregimen in Norwegen und Dänemark werfen bis heute ethische Fragen auf. Gleichzeitig gab es jedoch auch zahlreiche Menschen, die Widerstand leisteten und aktiv gegen die nationalsozialistische Ideologie kämpften. Wir geben euch in der heutigen Podcast-Folge einen Einblick in Skandinavien zwischen 1930 und 1945.
Norwegen. Bereits seit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 drängte das Oberkommando der Wehrmacht zur Sicherung der europäischen Nordflanke sowie aus kriegswirtschaftlichen Gründen auf eine Invasion in Norwegen. Verschiffung und Transport des für die deutsche Rüstung unentbehrlichen Erzes aus dem neutralen Schweden erfolgten in den Häfen Norwegens und entlang seiner westlichen Küste. Die deutschen Planungen waren Anfang April 1940 von einer unmittelbar bevorstehenden Besetzung Norwegens durch Großbritannien akut gefährdet. Die Kriegsfähigkeit des Deutschen Reiches wäre bei einem Abschneiden der Rohstoffzufuhr durch eine britische Blockade nur wenige Monate gewährleistet gewesen. Seit Anfang 1940 forderte auch der Oberbefehlshaber der Marine, Erich Raeder, vehement die Besetzung Norwegens, um Marinestützpunkte für die Seekriegsführung gegen Großbritannien im Atlantik zu besitzen. Die Royal Navy begann am 8. April mit der Verminung der norwegischen Küstengewässer. Nur um wenige Stunden entschieden die Deutschen den Wettlauf nach Norwegen für sich. In einer kombinierten Luft- und Seeoperation lief am 8.-9. April 1940 ohne Kriegserklärung die deutsche Invasion in Norwegen an. Gesichert durch 2 Schlachtschiffe, 7 Kreuzer, 14 Zerstörer sowie 31 U-Boote landeten insgesamt 7 Divisionen unter dem Kommando von General Nicolas von Falkenhorst in Narvik, Trondheim und Bergen, Kristiansand und Oslo. Stavanger und der Osloer Flughafen Fornebu wurden von deutschen Fallschirmjägern besetzt. Auch die Alliierten schickten Schiffe, Flugzeuge und Soldaten nach Narvik. In der kleinen Stadt tief im Ofotfjord sowie in der Umgebung fanden die größten Schlachten auf norwegischem Boden und mit norwegischen Soldaten statt. Die Kontrolle über den Hafen von Narvik war sowohl für die Deutschen als auch für die Alliierten von entscheidender Bedeutung. Denn der Hafen ermöglichte Zugang zu schwedischem Eisenerz zur Herstellung von Waffen und Ausrüstung. Außerdem besaß er eine immense strategische Bedeutung für die deutsche Kriegsführung, die Hoheit über die Gewässer der Ost- und Nordsee sowie einen Zugang zum Atlantik und zum Nordmeer. Deutschland verfügte somit über strategisch wichtiges Territorium für weitere Auseinandersetzungen mit Großbritannien und für einen geplanten Überfall auf die Sowjetunion. 62 Tage lang kämpften Soldaten aus Norwegen, Großbritannien, Frankreich und Polen gegen die Deutschen, sowohl in dramatischen Seeschlachten als auch in den Bergen rund um Narvik. Die norwegischen und alliierten Streitkräfte konnten schließlich die Stadt zurückerobern und die Deutschen vertreiben. Hitlers erste strategische Niederlage. Aufgrund der deutschen Westoffensive zogen die Alliierten ihre Truppen ab dem 3. Juni aus Norwegen ab. Die Deutschen kehrten nach Narvik zurück. Nach der Rückeroberung wurde Narvik von deutschen Bomberflugzeugen dem Erdboden gleichgemacht, sowohl als Racheakt als auch um wichtige Infrastruktur der Alliierten zu zerstören. Frankreich und Großbritannien kommen Norwegen zu Hilfe, müssen sich jedoch zurückziehen, als sie selbst angegriffen werden. Am Ende kapitulierten die Norweger und Narvik blieb bis zur Befreiung 1945 unter deutscher Kontrolle. Narvik ist für alle beteiligten Länder ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. In Polen, Großbritannien und Frankreich tragen heute Straßen und Schulen den Namen der Stadt.
In Norwegen dauerte es 2 Monate, bis die Wehrmacht den norwegischen und alliierten Widerstand zurückgedrängt und unter erheblichen Verlusten einigermaßen niedergeschlagen hatte. Im Oslofjord versenkten die Norweger den nagelneuen schweren Kreuzer Blücher, das Flaggschiff der Invasionsflotte. Mehr als 800 deutsche Soldaten werden dabei getötet. An Bord war auch Personal und wichtiges Material für die Übernahme der norwegischen Verwaltung. Dies erwies sich als ein wichtiger Faktor, der es der norwegischen Regierung, dem König und dem Parlament ermöglichte, der Hauptstadt zu entkommen und sich weiter nördlich zu begeben, nachdem ein deutsches Angebot zur Zusammenarbeit abgelehnt worden war. Von Bergen erwischte es den Kreuzer Königsberg nach einem britischen Bombenangriff von Narvik gleich 10 von 14 Zerstörern. Auf Weisung des nach London geflüchteten Königs Hakon VII. Kapitulierten die norwegischen Streitkräfte am 10. Juni. Das Land blieb auch nach der formellen Kapitulation am 10. Juni weiter im Kriegszustand. Hakon VII. Und die Regierung flüchteten nach Großbritannien und verweigerten jede Zusammenarbeit. Norwegische und britische Kommandoeinheiten sabotierten und bekämpften deutsche Truppen, vor allem im unzulänglichen Küstenland. Die von der deutschen Führung in einer offiziellen Note an die norwegische Regierung geforderte friedliche Besetzung des Landes gestaltete sich jedoch als länger und verlustreicher als ursprünglich vorgesehen. Bis Juni 1940 wurden ca. 130.000 deutsche Soldaten nach Norwegen überführt. Ihnen gegenüber standen 6 norwegische Divisionen mit zusammen 60.000 Mann. Unterstützung erhielten sie von knapp 35.000 englischen, französischen und ex-polnischen Soldaten, die ab dem 14. April bei Narvik, Namsos und Andalsnes landeten. Während im äußersten Norden des Landes die erbittert geführte Schlacht um Narvik erst Ende Mai entschieden war, rückte die Wehrmacht in Süd- und Mittelnorwegen zügig ins Landesinnere vor. Durch massive Einsätze der Luftwaffe begünstigt, vereinigten sich am 30. April die von Trondheim und Oslo vormarschierenden Truppen bei Donbass. Nach der Besetzung Dänemarks boten vor allem die dänischen Flugplätze ideale Ausgangspositionen für die letztlich entscheidende Luftunterstützung sowie für die dringend benötigte Nachschubversorgung. Der Angriff kam für die norwegische Regierung überraschend. Obwohl von Norwegern in Deutschland Warnungen vor einem Angriff auf Norwegen übermittelt wurden, ergriff man keine Maßnahmen und der Befehl zur Mobilisierung der norwegischen Armee wurde nicht vor dem 9. April erteilt und danach, fast nicht zu glauben, per Briefpost verschickt. Diese mangelhafte Reaktion ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch eine Debatte und scharfe Kritik in Norwegen. Auch war Norwegen während des Ersten Weltkriegs neutral, obwohl oft als neutraler Verbündeter bezeichnet. Diese Strategie hat funktioniert und Norwegen aus dem Krieg herausgehalten. Als NS-Deutschland in den 1930er Jahren zu einer Bedrohung wurde, sah die norwegische Regierung die Notwendigkeit, stärkere Streitkräfte zu formieren. Die Jahre zuvor waren eine Zeit der Abrüstung, die Streitkräfte waren weitgehend vernachlässigt worden und ihr Zustand war schlecht. Obwohl die verfügbaren Mittel für neue Ausrüstung in den späten 30er Jahren drastisch erhöht wurden, gab es auf dem Markt nur wenig verfügbares Material. Deshalb waren die norwegischen Streitkräfte, als der Krieg begann, in einem sehr schlechten Zustand. Eine Luftwaffe war kaum vorhanden, die Marine veraltet und die Armee hatte kaum schwere Ausrüstung wie Panzer, keine Handgranaten und leichte Maschinengewehre. Der allgemeine Ausbildungsstand war auch schlecht. Die norwegische Position, als der Zweite Weltkrieg im September 1939 begann, war wie die ihrer Nachbarn Schweden, Finnland und Dänemark. Sie sollten neutral bleiben. Schließlich hatte es im letzten Krieg einigermaßen funktioniert.
Das deutsche Besatzungsregime Norwegen war bereits Ende April unter dem Reichskommissar und deutschen Nazi Josef Terboven, der direkt Adolf Hitler unterstand, gebildet worden. Verantwortlich für militärische Angelegenheiten wurde Wehrmachtsbefehlshaber Nikolaus von Falkenhorst. Alle politischen Parteien wurden verboten, bis auf die nach dem deutschen Vorbild gegründete Nationalsammlung unter der Führung von Vidkun Quisling, dem Verbindungsmann von Hitler. In meist jeder Ortschaft gab es somit sogenannte Quislinge, benannt nach dem Parteiführer. Verwaltungsbeamte, Wehrmachts-, SS- und SA-Angehörige bestimmten in der Folge den Alltag der Norweger. Die norwegische Verfassung wurde außer Kraft gesetzt. Norwegen wurde zum Reichskommissariat, de facto deutsches Reichsgebiet. Im Sommer 1940 mussten die Norweger alle privaten Radiogeräte abgeben. Über 500.000 kamen zusammen, mehr als offiziell vorhanden, aber immer noch nicht genug, um den Kontakt zur freien Welt über BBC zu unterbinden. Die meisten Norweger waren gegen die faschistische Ideologie und erst recht gegen die Besatzung. Doch nur wenige wehrten sich dagegen. Viele fanden sich mit der Besatzung ab, verbargen aber auch das Bild des Königs hinter dem einen oder anderen Vorhang. Oft war auch ein nicht abgeliefertes Radio versteckt, um dem Kriegsgeschehen von alliierter Seite aus folgen zu können. Gerade in den ländlichen und dünn besiedelten Gegenden im Norden waren die Anwohner Zeugen der unmenschlichen und sadistischen Behandlung der über 100.000 Zwangsarbeiter, die dort in etliche Lager eingesperrt, unter ständiger Lebensgefahr Zwangsarbeit leisten mussten. Große norwegische Staatsunternehmen und Firmen wie NSB, die staatliche Eisenbahn, Statens Vegvesen, die staatlichen Straßenbaubehörde, Norsk Hydro, das Energieunternehmen, arbeiteten im Sinne des Profits mit den deutschen Besatzern und deutschen Firmen zusammen. Auf ein Heer von Arbeitssklaven zurückgreifen zu können, lag vordergründig im ökonomischen Interesse. Die meisten Norweger waren gegen die faschistische Ideologie und erst recht gegen die Besatzung. Doch nur wenige waren organisiert. Denn unter Extrembedingungen teilt sich die Gesellschaft deutlicher als im Alltag der Zwischenkriegszeiten. Man wird quasi in bestimmten, wie auch immer, existenziellen Situationen gezwungen, sich zumindest innerlich zu positionieren. Wenn von den jüdischen Norwegern abgesehen wird, so gab es, anders als in Serbien, Russland oder Polen, keine rassisch motivierten Pogrome, da die Norweger in der nationalsozialistischen Rasseideologie reine Germanen waren. Somit wurden sie von polizeilichem Terror verschont, was jedoch nicht die Entstehung gut vernetzter Widerstandsorganisationen verhinderte. Die Bevölkerung lehnte sich unter der Marionettenregierung immer mehr gegen ihre Besatzer auf. Bereits Anfang September 1941 streikten in Oslo 25.000 Arbeiter in 50 Industriebetrieben gegen die Fremdherrschaft. Viele Norweger versuchten trotz der Gefahr, die es für sie bedeutete, den Gefangenen mit Essen und Kleidung oder auch bei Fluchtplänen zu helfen. Auf sogenannte Gefangenenbegünstigung stand ein Jahr Gefängnis. Es konnte aber auch sein, dass die Wächter gleich von der Schusswaffe Gebrauch machten. Vorherrschend war ein Gefühl der Solidarität mit den Gefangenen. Das geht aus etlichen Berichten der ehemaligen Gefangenen hervor, die darin immer wieder betonten, wie wichtig diese Verbundenheit und Unterstützung, in welcher Form auch immer, für ihr Überleben gewesen sei. Norweger, die offen Widerstand leisteten, wurden verhaftet, gefoltert und in Konzentrationslager gesperrt. Viele von ihnen wurden auch im Rahmen der sogenannten Nacht-und-Nebel-Aktion an unbekannte Orte ins Deutsche Reich verschleppt. Viele Norweger wurden auch zwangsverpflichtet, für die deutschen Besatzer zu arbeiten. Dies brachte oft die Nähe zu den Gefangenenlagern mit sich. War es als Lkw-Fahrer für Baumaterial, als Sekretärin im Stab der Wehrmacht, als Arbeiter im Barackenbau, überall wurden sie so mit dem Elend der Gefangenen konfrontiert. Viele gaben später ihre Beobachtungen zu Protokoll, als es nach der Befreiung darum ging, den Tätern den Prozess zu machen. Zu den Angeklagten zählten neben den zahlreichen wegen Landesverrat angeklagten Quislingen auch die norwegischen Wächter. Hier lautete die Anklage auch auf Mord bzw. Beihilfe zum Mord. Etwa 400 waren als Hirtfaktor von der SS ausgebildet worden. Ungefähr 95% dieser norwegischen SA waren Mitglied in der Nationalsamling. Sie wurden in Ausbildungslagern darin geschult, mit welchen Untermenschen und Banditen sie es in den Lagern zu tun hätten. Entsprechend berichteten Zeugen von der extremen Brutalität der norwegischen Wächter. In Norwegen gab es insgesamt 620 Gefangenenlager. Sie waren in Krieg-, Straf- und Wehrmacht-Strafgefangenenlager unterteilt sowie in Polizeihäftlingslager für norwegische Gefangene. Hinzu kamen noch die Lager für die zivilen Zwangsarbeiter und die Zwangsverpflichteten. Die Kriegsgefangenenlager waren der Wehrmacht unterstellt, die Strafgefangenenlager der SS und die Wehrmachtstrafgefangenen dem NS-Justizministerium. Der zivile Widerstand untergrub das Fundament des NS-Regimes in breiten Teilen der Bevölkerung und verhinderte 1942 die ideologische Indoktrinierung vor allem der Jugend Norwegens. Sie verbuchten sowohl auf ideologischer als auch auf politischer Ebene einen klaren Erfolg. Televag ist ein pittoreskes Fischerdorf auf Sotra an der norwegischen Westküste quer ab von Bergen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Idyll zum Albtraum für seine Bewohner und den norwegischen Nationalstolz. Das Dörfchen mit seiner strategisch günstigen Lage an der Außenkante der zerklüfteten Fjordlandschaften war Geheimtipp für den aus Großbritannien unterstützten Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Nachschub konnte hier lange Zeit nahezu ungestört anlanden, Flüchtlinge unbehelligt das Land verlassen, bis zum 26. April 1942. An diesem Morgen überraschte die Gestapo in einem Haus des Dorfes zwei aus Großbritannien eingetroffene Widerstandskämpfer der Kompanie Linge. Es kam zum Schusswechsel. Dabei wurden der Gestapo-Chef von Bergen, SS-Sturmbannführer Gerhard Behrens und sein Stellvertreter Henry Bertram getötet, aber auch der Untergrundkämpfer Arne Warum. 4 Tage später kam die SS wieder, angeführt von Reichskommissar Josef Terboven. Das Dorf wurde ausgelöscht. Die Nazischergen sprengten und brannten sämtliche Fischerhäuser nieder und vernichteten das Hab und Gut der Bewohner. Die Gestapo verhaftete alle Männer zwischen 16 und 60 und verschleppte sie ins KZ Sachsenhausen. Die Frauen, Kinder und Greise kamen nach wochenlangen Verhandlungen mit dem Roten Kreuz frei. Insgesamt waren von der Aktion 268 Menschen betroffen. Televag ist für die Norweger, was die SS-Massaker von Lidice für die Tschechen oder Oradour für die Franzosen sind. Nur in die Geschichtsbücher ging der nordische Flecken nicht so nachhaltig ein wie andere Symbole der Nazi-Gräuel.
Bis zu 44.000 Norweger wurden während des Zweiten Weltkriegs gefangen gehalten. 9.000 kamen in Gefängnisse und Lager in den von den Nazis besetzten Gebieten, 1.400 starben. Insgesamt 773 norwegische Juden wurden in Konzentrationslager nach Deutschland gebracht, nur 38 von ihnen überlebten. Norwegen war bis zur endgültigen Befreiung 1945 von den Deutschen besetzt. Bis zur Befreiung waren dort 400.000 Soldaten der Wehrmacht stationiert. Im Verhältnis zur relativ geringen Bevölkerungszahl von nicht einmal 3 Millionen Einwohnern und ihrer Konzentration auf die größeren Städte waren die Machtverhältnisse deutlich. Zumal auch nicht alle Norweger gegen die Besatzung waren und, wenn auch prozentual gering, circa jeder 50. dem faschistisch-völkischen Gedankengut zumindest zugeneigt war. In der Ideologie von Blut und Boden galten die Norweger als Aufnordung für die arische Rasse. Verrat war auch im besetzten Norwegen eine latente Gefahr. Norwegische Jüdinnen und Juden wurden nach Auschwitz deportiert und ermordet. Viele Norweger flohen ins neutrale Schweden oder auch mit Fischkuttern nach England, um dort zum Beispiel in Sabotage und Konspiration ausgebildet zu werden und auf geheimen Wegen nach Norwegen zurückzukehren, um Anschläge gegen die Besatzung durchzuführen. Es war eine der wahnhaften Ideen der Nationalsozialisten. Durch Züchtung wollte man eine arische Rasse hervorbringen. Besonders SS-Chef Heinrich Himmler war davon wie besessen. Am 12. Dezember 1935 gründete er in Berlin den Lebensborn e.V. mit dem Ziel, Zitat, rassisch und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei denen nach sorgfältiger Prüfung der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers anzunehmen ist, dass gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen, für diese Kinder zu sorgen für die Mütter der Kinder zu sorgen. So heißt es in der Satzung des Lebensborn e.V. Das erste Lebensbornheim wurde am 15. August 1936 in Steinhöring in Oberbayern eröffnet. Weitere sollten folgen, überall in Deutschland. Das waren bestens ausgestattete Entbindungs- und Erziehungsheime. Lebensbornheime sollten Kinder im Sinne des nationalsozialistischen Rassenwahns hervorbringen. Die gegründeten Heime hatten die Aufgabe, Rasse und erbbiologisch wertvolle Kinder für die Elite des Nazistaates heranzuziehen. Mehr als ein Dutzend solcher Lebensbornheime, später auch Himmlers Zuchtstationen genannt, stand im besetzten Norwegen. Schließlich entsprachen die Norweger genau den Rassenwahnvorstellungen der Nazis und deren Ideologie eines germanischen Urvolkes. Wenn man in der deutschen Bevölkerung des Dritten Reiches an Norwegen dachte, hatte man das Bild eines Landes vor Augen, das gänzlich aus kühnen und kraftvollen Menschen bestand. An dieser Sichtweise Norwegens hatte die NS-Propaganda einen erheblichen Anteil. So wurde das norwegische Volk und hier vor allem die Jugend zwar in den Augen der Deutschen als dekadent, unmoralisch, dem Alkohol und Nikotin verfallen beschrieben, doch blieb es ein nordisches Volk, das lediglich der ordnenden deutschen Hand bedurfte. In diesem Sinne war die norwegische Bevölkerung eine besonders gute Rekrutierungsquelle für die Schöpfung einer Herrenrasse für das kommende Großgermanische Reich. Demzufolge spielte Norwegen in den rasseideologischen Planungen der Nationalsozialisten eine zentrale Rolle. Die 350.000 deutschen Besatzungssoldaten wurden ermuntert, mit norwegischen Frauen viele solcher im Nazi-Verständnis rassisch wertvoller Kinder zu zeugen. Aber auch die Norwegerinnen zeigten durchaus Interesse an den deutschen Soldaten. Dieses Interesse führte dazu, dass schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Norwegerinnen engen Kontakt zu Deutschen hatten und aus diesen Beziehungen mindestens 9.000 Kinder hervorgingen. Nach der Besetzung Norwegens im April 1940 kam es bereits wenige Monate später zur ersten Geburt von Kindern mit norwegischen Müttern und deutschen Vätern. Man konnte demnach annehmen, dass mit weiteren solchen Kindern zu rechnen war. Diese Entwicklung sah man im Reich keinesfalls mit Argwohn, galten doch die Norweger als die arischsten aller Arier und waren daher auf der Rassenskala der Nationalsozialisten, allen voran Heinrich Himmlers, ganz oben angesiedelt. So verwunderte es nicht, dass im Gegensatz zum Beispiel zu den besetzten Ostgebieten Kontakte zu norwegischen Frauen ausdrücklich erwünscht waren. Daraufhin wurde die Heiratsverordnung durch Führererlass im Winter 1941 so verändert, dass gegen Eheschließungen zwischen deutschen Soldaten und rassisch verwandten Personen der germanischen Völker nichts mehr einzuwenden war. In den Lebensbornheimen konnten diese Frauen dann entbinden und wenn gewünscht ihre Kinder zur Adoption nach Deutschland freigeben. Die Wunden dieser Kinder sind bis heute nicht geheilt, so wie die von Einard Baksund. Norwegen ist sein Geburtsland. Zur Welt kam er in der Nordpolarstadt Tromsø. Er war das Resultat einer Affäre seiner Mutter mit einem deutschen Wehrmachtssoldaten. Damit waren seine Mutter und er mit einem schweren Makel behaftet. Eine Episode aus der Nachkriegszeit hat sich in Baksunds Gedächtnis eingegraben. Zitat: Wir hatten einen kleinen Innenhof. Und in diesem Innenhof baute sie mir einen Schneemann. Dann kamen Jugendliche über die Pforte geklettert und zerstörten den Schneemann und verprügelten meine Mutter und mich. Seine Mutter war das, was auch in Tromsø viele ein Deutschenflittchen nannten. Sie hatte nicht nur das uneheliche Kind, sondern noch vor 1945 einen anderen deutschen Besatzungssoldaten geheiratet, Baksunds späteren Stiefvater. Von der eigenen norwegischen Familie fallen gelassen, musste die Mutter sich und ihr Kind nach Kriegsende mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten. Der deutsche Ehemann war in einem Internierungslager und Baksunds Mutter hatte man, wie damals üblich, die norwegische Staatsbürgerschaft entzogen. Auch einer Baksunds Mutter meldete sich in ihrer Not nachträglich bei der Organisation. Baksund erinnert sich, und dadurch, dass sie mich und sich selber im Lebensborn registriert hat, bekam sie dann auch Möglichkeiten, an Kleidung zu kommen und an einen Kinderwagen, was sie sonst nicht gehabt hätte. Die Mütter hießen deutschen Mädchen oder deutschen Huren, weil sie sich während der Besatzung Norwegens mit Wehrmachtssoldaten eingelassen hatten. Die Frauen wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs öffentlich kahlgeschoren, interniert und ausgebürgert. Die Kinder aus diesen deutsch-norwegischen Liebesbeziehungen wurden später in Kinderheime gesteckt oder an Pflegeeltern weitergegeben und in der Schule als deutschen Kinder gehänselt. Es gilt festzuhalten, dass jegliche Probleme, die eine Beziehung zwischen einheimischen Frauen und dem sogenannten Feind mit sich brachte, allein von der Frau des besetzten Landes zu tragen war. Konnte man doch von Seiten der Bevölkerung wenig gegen die Besatzer ausrichten, so hatte man zumindest die Möglichkeit, die Frauen für ihr Verhalten abzustrafen. Die Frau selbst riskierte nicht nur Verachtung durch Fremde, sondern auch den Bruch mit der eigenen Familie. Bereits im September 1940 registrierte man die ersten Übergriffe auf Frauen. Im erzprotestantischen Norwegen hatte dies zumeist lebenslange Stigmatisierung und Ausgrenzung zur Folge, die sogar so weit führen konnte, dass die eigene Familie die Frau verstieß. Diese Frauen wurden beschimpft, ausgegrenzt, geschoren, in Zeitungen angeprangert. Sie sahen sich öffentlichem Druck ausgesetzt und wussten sich zum Teil lediglich damit zu helfen, der Schwangerschaft ein Ende zu setzen. Mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die norwegische Regierung offiziell für die Behandlung der Frauen entschuldigt. Zu spät aber, die Frauen waren längst tot. Die Kinder dieser Frauen sind immer noch schwer psychisch geschädigt.
Dänemark. Zeitgleich mit der deutschen Invasion in Norwegen besetzten zwei Infanteriedivisionen und eine Schützenbrigade unter General Leonhard Kaupisch zur Sicherung der Ostseezugänge und der Nachschubverbindungen nach Norden Dänemark. Nun hat Deutschland eine gute strategische Basis für den Kampf gegen Norwegen. Das Unternehmen Weserübung, der Überfall auf Dänemark und Norwegen, war die bis dato modernste strategische Operation, schreibt der Nordeuropa-Historiker Fritz Petrick. Während motorisierte Einheiten am 9. April 1940 nach Südjütland einmarschierten, wurde Aalborg im Norden der Halbinsel von Luftlandetruppen eingenommen. Fallschirmjäger nahmen ebenfalls die strategisch wichtige Brücke zwischen den Inseln Falster und Seeland ein. Von See her erfolgten die Landungen in Kopenhagen und den Ostseehäfen Nyborg, Korsør, Gedser und Mittelfart. Zum ersten Mal operierten alle drei Waffengattungen bei einem Einmarsch umfassend parallel: Marine, Heer und Luftwaffe. Im Gegensatz zu Norwegen lehnte sich die Regierung in Dänemark nicht gegen den Überfall auf und beugte sich unter Protest der feindlichen Übermacht. Im Gegensatz zu allen anderen Ländern, welche im Laufe des Zweiten Weltkriegs von Nazi-Deutschland überfallen und ausgeraubt wurden, wurde Dänemark in Anführungszeichen friedlich besetzt. In einem Ultimatum wurde die Regierung Dänemarks aufgefordert, den Einmarsch der Wehrmacht als Schutzmaßnahme gegenüber einer unmittelbar bevorstehenden Invasion der Alliierten anzuerkennen. Es waren strategische Überlegungen, den Skagerrak und den Nordatlantik besser zu kontrollieren, aber auch der Wille, die Eisenerzlieferungen aus Nordnorwegen und Schweden vor britischem Zugriff zu schützen, sowie landwirtschaftliche Importe aus Dänemark zu steigern, die Hitlers Entscheidung zur Invasion letztlich beflügelt hatten. Die Besetzung des Landes stieß auf keine nennenswerte militärische Gegenwehr. Angesichts der Übermacht der deutschen Truppen und der Drohung einer Bombardierung Kopenhagens durch die Luftwaffe erklärte die dänische Armee am 10. April ihre Kapitulation. König Christian X. forderte die dänische Bevölkerung gezwungenermaßen auf, jeglichen Widerstand aufzugeben. Im Gegenzug sicherte das Deutsche Reich Dänemark trotz Errichtung eines Besatzungsregimes die politische Unabhängigkeit zu. Heer, Flotte und Polizei blieben unter dänischer Führung. In Dänemark ließen die Nazis die Verfassung in Kraft und König Christian Regierung, Verwaltung und selbst die Polizei im Amt. Das dänische Militär wurde nicht entwaffnet, nur einige Dutzend deutsche Verwaltungsbeamte und Diplomaten rückten an die Spitze des Landes. Es sollte eine sogenannte Bündnisverwaltung sein, sagte der spätere Reichsbevollmächtigte Werner Best, die sogar freie Wahlen erlaubte. Am 23. März 1943 bestätigten die Dänen ihre Sammlungsregierung mit den Sozialdemokraten als stärkste Kraft im Amt. Die dänischen Nazis bekamen gerade mal 2,1%. Unter Ministerpräsident Thorvald Stauning konstituierte sich ein Kabinett des nationalen Zusammenschlusses unter Einbeziehung aller großen Parteien. Der Nationalsozialismus bekam nie viel Unterstützung in Dänemark. Es waren nicht besonders viele Dänen, die einer der Nazi-Parteien beitraten, und es gab nur wenige nationalsozialistische Stimmen bei den Folketingswahlen. Über die Jahre gab es eine Reihe Erklärungen dafür, warum der Nationalsozialismus nie Wurzeln in Dänemark schlug. Ein wichtiger Grund ist zweifellos, dass das Land von der wirtschaftlichen und sozialen Armut verschont blieb, die während einiger Phasen in Deutschland kennzeichnend waren. Es gab keine ernsthaft wirtschaftlichen Krisen in den 20er Jahren und die Krise Anfang der 30er war nicht sehr lang und schwer. Die Bedingungen für Unzufriedenheit und Radikalismus waren daher in Dänemark schlechter als in anderen Ländern. Ein anderer Grund für den mangelnden Zulauf war, dass sich die dänische Demokratie in den 30er Jahren schon über mehrere Jahrzehnte entwickelt hatte. Die Arbeiter stimmten für die Sozialdemokratie, die seit Ende des 19. Jahrhunderts den Parlamentarismus befürwortet hatte. Die Bauern stimmten hauptsächlich für die liberalen Parteien Venstre, also Linke, oder det radikale Venstre, die radikale Linke, die ebenfalls starke Befürworter des Parlamentarismus waren. Außerdem waren sowohl Arbeiter als auch Bauern nahezu in Demokratie ausgebildet worden, in den Gewerkschaften, der Volkshochschule oder dem Genossenschaftswesen. Dadurch hatten die Nazis wenig Möglichkeiten, Stimmen aus diesen beiden großen Bevölkerungsgruppen zu gewinnen. Im Winter 1941 begann die Lage, sich auch in Dänemark zu verändern. Sabotageakte, Streiks und Demonstrationen nahmen zu. Spitzel für die Deutschen, sogenannte Sticker, wurden enttarnt. Ende Juli 1943 stieg die Zahl der Anschläge auf mehr als 20 pro Woche. Am 19. August 1941 misshandelte eine Menschenmenge einen deutschen Offizier in Odense. Am 29. August 1943, also erst 3,5 Jahre nach Beginn der Besatzung, lehnte sich das dänische Volk zum ersten Mal geschlossen gegen den deutschen Nachbarn auf und leistete Widerstand, sodass die Regierung, also die Vertretung des Volkes, ihre Funktion verlor. Die Wehrmacht ersetzte erneut strategische Stellungen und entwaffnete die dänische Armee. Die beschränkte dänische Souveränität wurde aufgehoben. Das Modell einer scheinbar moderaten Okkupationspolitik, die Best befürwortet hatte, war endgültig gescheitert. Die dänische Marine floh mit zahlreichen Schiffen nach Schweden. Ein Teil der Flotte versenkte sich selbst. Die größte Bravourleistung aber gelang wohl den einheimischen Fischern. Zusammen mit vielen Freiwilligen brachten sie in der Nacht zum 2. Oktober 1943 und in den nächsten Wochen rund 7000 dänische Juden in ihren Booten nach Schweden und retteten sie vor dem Zugriff der Deutschen. Es war ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Endlösung, schreibt der NS-Forscher Hermann Weiß. Nur 284 Juden fielen ihren Häschern in die Hände. Es war vor allem einem Deutschen zu verdanken, dass diese Hilfsaktion während des Holocaust gelang. Der langjährige Schifffahrtssachverständige an der deutschen Gesandtschaft in Kopenhagen, Georg Ferdinand Duckwitz, hatte von der bevorstehenden Deportation erfahren und dänische Freunde alarmiert. Zum Teil unter den Augen der deutschen Wachsoldaten legten Rettungsboote mit jüdischen Flüchtlingen ab. Der dänische Widerstand wurde vor allem durch die Lieferungen der SOE aus Schweden unterstützt, welche im Laufe des Krieges immer größere Mengen an Waffen und Sprengstoff nach Dänemark schafften und so die Widerstandsbewegung erfolgreich bei Sabotageakten unterstützte. Außerdem spielte der Kriegsverlauf eine entscheidende Rolle für die Aktivierung des Widerstandes in der Gesamtbevölkerung. Während zu Beginn des Krieges ein deutscher Sieg durchaus wahrscheinlich schien, so unwahrscheinlich wurde er, je länger der Krieg dauerte. Die Kriegsniederlagen der deutschen Wehrmacht in den Jahren 42 und 43 entfachte in der dänischen Bevölkerung sehr wahrscheinlich eine Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und das Ende der Besatzung. Dies war sicherlich ein Grund, sich aktiv gegen die Besatzungspolitik der Deutschen und die Zusammenarbeitspolitik der dänischen Regierung aufzulehnen.
Schweden war im Zweiten Weltkrieg zwar neutral, aber das Land pflegte enge wirtschaftliche Beziehungen mit dem Dritten Reich und ließ es zu, dass mehr als 2 Millionen deutsche Soldaten durch Schweden an die Kriegsfronten in Finnland und Norwegen transportiert wurden. Aus schwedischer Sicht stellte der finnisch-russische Winterkrieg die erste wichtige Zensur im hohen Norden dar, denn für Stockholm veränderte sich die sicherheitspolitische Situation damit fundamental. Die deutsche Aggression auf die Nachbarländer Schwedens wurde zum zentralen Augenmerk für die Beziehung zwischen Stockholm und Berlin. Ebenso bildeten die ökonomischen Interessen Schwedens und Deutschlands einen zentralen Aspekt für die Ausgestaltung des deutsch-schwedischen Verhältnisses. Denn beide Länder wollten einen ungestörten gegenseitigen Güteraustausch der die jeweiligen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Ziele Deutschlands und Schwedens größtmöglich befördern sollte. Während Schweden jedoch seiner Kriegshandelspolitik und Neutralität, die besonders auf die Sicherheit der wirtschaftlichen Versorgung ausgerichtet war, erste Priorität einräumte, so versuchte das Dritte Reich, sich die Versorgung seiner Rüstungsindustrie mit dem hochwertigen schwedischen Erz zu sichern. Zum einen waren die Routen der skandinavischen Frachter durch Nord- und Ostsee besser zu sichern als diejenigen überseeischen Exporte. Zum anderen machte der hohe Eisengehalt und der niedrige Phosphorgehalt des schwedischen Erz dieses für die deutsche Rüstungsindustrie besonders wertvoll. Propagandaminister Josef Goebbels notierte 1942 in sein Tagebuch: Schweden hat mehr für die deutsche Kriegsführung getan, als man gewöhnlich annimmt. Sie betonen ihre Neutralität, aber auf eine Weise, die zu unserem Vorteil ist. Manche Historiker nennen das Realpolitik. Die Schweden hätten so eine Okkupation durch die Wehrmacht verhindert. Andere sagen, die schwedische Regierung sei feige gewesen. Nur wenige schwedische Politiker waren überzeugte Nationalsozialisten, aber es gab Menschen, die die Nazis bewunderten. Es handelte sich dabei insbesondere um Bauern, Soldaten, Leute aus der Oberschicht und Akademiker. Es heißt, dass es an der Uni in Lund viele respektierte Akademiker gab, die deutschfreundlich und antisemitisch waren. Bei den Bauern und Soldaten ging es vor allem um persönliche Vorteile. Während in Schweden Regimenter aufgelöst und die Wehrpflicht verkürzt wurde, wurde im Deutschen Reich die Aufrüstung rasant vorangetrieben. Und während in Schweden die Bauern in der Krise waren, so galten sie im Dritten Reich als Rückgrat der Gesellschaft. So wurden die Nazis zum Vorbild. Trotz der engen Handelsbeziehung zum Dritten Reich war Schweden von der deutschen Aggressions- und Expansionspolitik verhältnismäßig in geringem Maße betroffen. Das bedeutete nicht, dass die schwedische Regierung der zunehmend aggressiven Politik Hitlers keine Beachtung schenkte, dennoch sah man sich weit entfernt von den eigentlichen europäischen Brennpunkten und betrachtete die Ereignisse zunächst mit einer gewissen Gelassenheit. Nach all den Fakten ist man so ziemlich hin und her gerissen. Tatsache ist, dass der Staat Schweden nie im Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat und damit die Neutralität nach seiner Definition nicht verletzt hat. Tatsache ist aber auch, dass es zu dieser Zeit viele interne Auseinandersetzungen gab bezüglich der Demokratisierung. Als Folge gab es auch einige schwedische Bürger, die sich der Politik Hitlers annahmen und sogar freiwillig auf Seiten Deutschlands kämpften. Genauso gegensätzlich zeigt sich auch die Flüchtlingspolitik Schwedens. Es gab durchaus nationalsozialistische Gedanken in Schweden, jedoch waren diese nicht so ausgeprägt wie im Deutschen Reich.
Finnland. Am 30. November 1939 griffen sowjetische Truppen Finnland an und begannen den sogenannten finnischen Winterkrieg. Unter den Westalliierten drängte Frankreich seine britischen Verbündeten, eine zweite Front zu eröffnen, um die kommende Westfront zu entlasten. Eine der Initiativen war eine Expeditionstruppe zur Entlastung Finnlands, die in Narvik landen, mit der Eisenbahn nach Schweden und schließlich nach Finnland fahren sollte. Winston Churchill, der Hauptbefürworter dieses Plans, wollte, dass Finnland entlastet, aber auch das Eisenerz Nordschwedens unter die Kontrolle der Alliierten gebracht wird. Durch die Transitweigerung Norwegens und Schwedens und die Tatsache, dass die Alliierten katastrophal schlecht organisiert waren, wurde diese Aktion jedoch nie in Gang gesetzt. Bevor sie beginnen konnte, unterzeichneten Finnland und die Sowjetunion im März 1940 einen Friedensvertrag. Am Ende des Zweiten Weltkrieges besetzte die Sowjetunion die Territorien der mit dem Deutschen Reich verbündeten bzw. von diesen okkupierten Staaten, also Ungarn, Rumänien, Tschechoslowakei, Bulgarien, Polen, und führten dort eine Umgestaltung der Staats- und Gesellschaftsordnung nach sowjetischem Vorbild durch. Einzige Ausnahme hiervon war Finnland, das weder okkupiert noch sowjetisiert wurde. Es konnte sowohl seine territoriale Integrität und Souveränität als auch seine demokratischen Institutionen, seine marktwirtschaftliche Ordnung und sein Gesellschaftssystem erhalten. Im sogenannten Winterkrieg 1939 bis 40 wurde zunächst Finnland von der Sowjetunion überfallen. Die finnische Sicherheitspolitik setzte vor dem Winterkrieg vor allem auf den Status quo der beiden Großmächte Deutschland und Russland. Mit dem Hitler-Stalin-Pakt war dies gescheitert und Finnland geriet sofort in Bedrängnis von Seiten der Sowjetunion. Man suchte und fand einen notwendigen Verbündeten, das Deutsche Reich. Mit diesem hatte man nicht nur eine gewisse Sicherheit gegenüber den Forderungen Stalins erreicht, sondern auch eine einmalige Chance zur Wiedergutmachung des Moskauer Friedens sowie die Möglichkeit, das eigene Territorium noch darüber hinaus zu vergrößern. 1941 versuchten die Finnen im Zuge von Hitlers Angriff auf die Sowjetunion, die im Winterkrieg verlorenen Gebiete in Karelien wieder zu gewinnen, also der sogenannte Fortsetzungskrieg. Als dies scheiterte, war man in Helsinki erneut auf der Suche, und zwar nach einem Ausweg. Dieser fand sich 1943-44 in den ersten Friedenssondierungen unter Vermittlung der USA. Dabei wartete man aber auf eine günstige Gelegenheit für den Bruch der Beziehungen zu Deutschland. 1944 waren mehr als 200.000 Wehrmachtssoldaten in Lappland stationiert. Deutsche und Finnen waren Waffenbrüder. Ihr gemeinsamer Feind war die Sowjetunion. 1944 schloss allerdings Finnland einen Separatfrieden mit der Sowjetunion, da sie die Niederlage Deutschlands erahnte, und führte in Lappland einen kurzen Krieg gegen die dort verbliebenen deutschen Truppen. Mit dem Zusammenbruch der Ostfront und dem Rückzug der deutschen Truppen aus Russland 1944 war die Zeit reif. Zwar versuchte man erst noch, die Militärallianz freundlich und mit möglichst geringen Verlusten abzuwickeln, kam dann aber den Forderungen der Alliierten nach echten Kampfmaßnahmen nach und musste somit die weitgehende Zerstörung Lapplands hinnehmen. Jedoch schaffte Finnland es als Mitkämpfender Deutschlands ohne Besetzung und Kapitulation aus dem verhängnisvollen Kriegszug herauszukommen. Am Ende kämpften Finnen gegen Deutsche, die bei ihrem Rückzug verbrannte Erde hinterließen. Über Teile der finnisch-deutschen Geschichte herrschte bis vor kurzem Schweigen. Beispielsweise wurde lange nicht über die finnischen Frauen gesprochen, die mit deutschen Soldaten Kinder bekamen, also ähnlich wie in Norwegen, und später als Nazi-Huren verschrien waren. Die Deutschen begannen den Rückzug von der Front in Murmansk im September 1944, nachdem Finnland gegenüber der Sowjetunion kapituliert hat. Finnland hat während des sogenannten Fortsetzungskrieges wesentlich mehr Menschen in Nazi-Deutschland ausgeliefert als bisher bekannt. Das ist das Ergebnis von Recherchen der Zeithistorikerin Elina Sana. Die Forscherin beziffert darin die Zahl der vor allem in den Jahren 41 und 42 an Deutschland ausgelieferten russischen Kriegsgefangenen, Juden und anderen in den Augen der damaligen finnischen Behörden sogenannten unerwünschten Elemente auf insgesamt 3000. Der weitaus größte Teil der Auslieferungen nach Sanas Studie, 2829, betraf Kriegsgefangene. Politische Kommissare der Roten Armee mussten in Deutschland mit ihrer sofortigen Exekution rechnen. Dies sei den finnischen Behörden durchaus bekannt gewesen, so Sana in dem Interview. Die restlichen Ausgelieferten waren vor allem Juden und Kommunisten aus Mitteleuropa, die nach Finnland geflohen waren. In Einzelfällen erwischte es sogar Finnen, denen ein politisch anderes Denken attestiert worden war. Das weitere Schicksal der Ausgelieferten in Deutschland konnte Sana in ihrer bisherigen Arbeit nicht klären. Sie geht jedoch davon aus, dass ein beträchtlicher Teil der 3000 Menschen durch Exekutionen oder durch die kaum erträglichen Lebensbedingungen in Lagern umgekommen sind. Vielfach herrscht die Auffassung, dass das Land während des Zweiten Weltkriegs in erster Linie heldenhaft seine Unabhängigkeit gegen zwei Diktaturen, die nationalsozialistische und die sowjetische, verteidigte. Den unangenehmen Teil hat man eben bis vor kurzem lieber verdrängt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reaktionen der besetzten Länder auf die Deutschen ganz unterschiedlich waren. Die Besetzung Norwegens und Dänemarks durch deutsche Truppen führte zu unterschiedlichen Reaktionen in der Bevölkerung, von Kollaboration bis hin zum Widerstand. Schweden, das von einer politischen Neutralität profitierte, sah sich in einer delikaten Position, da es trotz formaler Unabhängigkeit von den direkten Kriegshandlungen betroffen war. Die Ereignisse in Skandinavien während dieser Zeit verdeutlichen, dass die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs nicht auf die Schlachtfelder beschränkt waren, sondern auch das soziale Gefüge und die moralischen Grundlagen der Gesellschaften in dieser Region stark beeinflussten. Die deutschen Verluste während des Krieges in Skandinavien beliefen sich auf über 21.000 gefallene Soldaten und 2.375 Vermisste, die überwiegend auf hoher See zu beklagen waren. Im Oslofjord versenkte eine norwegische Küstenbatterie am 9. April den schweren Kreuzer Blücher. Zwei leichte Kreuzer, 10 Zerstörer, ein Torpedoboot und 4 U-Boote erlitten innerhalb der nächsten Wochen dasselbe Schicksal. Durch die Zerstörungen sowie weitere schwere Beschädigungen größerer Schiffe verlor die Kriegsmarine rund ein Drittel ihres Bestandes. Die Luftwaffe verlor 242 Maschinen. Auf alliierter Seite fielen in den Kämpfen zu Lande 1800 Briten sowie je 530 Franzosen und Polen. Insgesamt kamen im Zweiten Weltkrieg über 10.000 Norweger ums Leben. Auf See verlor Großbritannien einen Flugzeugträger, 2 leichte Kreuzer, 9 Zerstörer und 6 U-Boote mit zusammen über 2.500 Toten. Das war Folge 202 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Der Kopfball in den Papierkorb erwies sich als echte Herausforderung. Aber schließlich, als Tim und Naldo bereits nicht mehr dran glaubten und Greg mich mit 1000 Nullratschlägen weit jenseits der Wahnsinnsgrenze katapultiert hatte, gelang mir der beste Kopfball meines Lebens und ich zirkelte den Ball exakt in den Papierkorb. Nachdem wir gefühlt 10 Minuten gejubelt hatten, machten wir eine Endlosschleife aus unserem Filmchen, posteten und hatten innerhalb kürzester Zeit über 500 Views. Wir waren die Helden unserer Schule. Leider hatten wir für die ganze Chose über 4 Stunden gebraucht und so konnten wir kaum noch was lernen, aber ehrlich, für so einen Jahrhundertkopfball muss man schon mal eine schlechtere Note in Kauf nehmen. Und genauso euphorisch wie Nick und seine Bros freuen wir uns, dass unser Coming-of-Age-Roman Die Murtexts nicht jetzt endlich offiziell erschienen ist. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, geht doch mal auf www.primeroverlag.de/mur oder checkt unsere Insta-Seite, auf der sich gerade absolut alles um die Mur und ihre Charaktere dreht. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Gedanken, nicht nur zu unseren Büchern, sondern auch zum Podcast. Schickt uns gern weiter fleißig Themenvorschläge und meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Wir freuen uns. Bis nächste Woche, liebe Stalingrad-Podcast-Fans.